Here is RNF. RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Anna Hegenbart und gemeinsam mit Heidi Kritz und Wolfgang Krogmann besprechen wir heute wieder die spannendsten Themen rund um den Einzelhandel. Hallo Heidi, hi Wolfgang.
Ja, hallo Anna.
Moin moin.
Und ich würde sagen, wir starten auch gleich wieder mit unserer ersten Kategorie, Kennzahlen und Pressemeldungen. Nämlich aus Österreich. Wir hatten ja schon letzte Woche berichtet, dass da Verlockerungen stattfinden, nachdem einige Länder da ja auch vorgezogen sind. Und zwar war letzten Samstag der erste Tag ohne der 2G-Regel. Und diese bringt laut dem österreichischen Handelsverband ein Umsatzplus von 20% durch den Wegfall der 2G-Regel. Bei den Modehändlern war das sogar noch ein bisschen deutlicher. Da war das Umsatzplus am letzten Samstag sogar um 25% höher, aber im Vergleich zum Samstag davor, also als der Lockdown für die Ungeimpften noch galt sozusagen. Und für den gesamten Einzelhandel, also dann eben noch die anderen Geschäfte mit einbezogen, nicht nur die Modehändler, meldet man eben das Umsatzplus von 20% und auch ein Frequenzplus von 20%, womit sich die Frequenz dann insgesamt auf 4 Millionen erhöht hat.
Das ist ja halb Österreich gewesen.
Und vielleicht auch ein bisschen Shoppingtourismus, ne?
Natürlich.
Ja, davon, das ist ja immer sehr stark in Österreich, dass aus den umliegenden Ländern auch Kunden kommen. Und wenn man dann weiß, man darf wieder, dann kommt man erst recht.
Na klar.
Definitiv.
Ich war zum Beispiel im Murpark in Graz und da habe ich einen großen Anstieg an Frequenz bemerken können. Also das war wirklich klar ersichtlich an diesem Samstag. Und bei den Autos konnte man sehen, was Wolfgang gesagt hat, dass jetzt natürlich auch aus den umliegenden Ländern auch Besucher da waren. Also
Ja, das
was
ist ein
man natürlich
Zeichen.
Auch nicht vergessen darf. Ja, was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist jetzt, dass der Valentinstag ja am Montag auch anstand. Demnach haben sich die Blumenschmuck-, Dekorations- und Drogeriegeschäfte eines besonderen Andrangs erfreut dann auch. Ne? Hm. Ist ja dann wahrscheinlich auch nochmal so ein Konsumpick, wie man es ja
und
kennt,
Schmuck.
Ne? Wo die Blumen, ja genau, wo die Blumen dann auf einmal das Dreifache kosten.
Ja.
Und der Handelsverband geht davon aus, dass der Tag der Liebenden in diesem Jahr bis zu 128 Millionen Euro in die Kassen der krisengebeutelten österreichischen Händler gespült hat. Hm.
Ja,
auch
das ist gut.
Lehrfall, wie man
ist ja alles erfreulich und das spricht ja auch dafür, dass die Menschen auch nach wie vor Lust haben zu shoppen. Ne, in Deutschland ist ja in etlichen Bundesländern auch eine Veränderung eingetreten. Ich habe das am Samstag gesehen, hier in der Hamburger Innenstadt konnte man auch nur mit Maske sozusagen, also mit FP2-Maske die Läden betreten, genauso wie im Supermarkt. Und das haben auch ganz, ganz viele wahrgenommen. Und da gibt es noch keine Zahlen, aber hier so eine City-Managerin, die berichtete auch von einem überaus starken Frequenzanstieg, ohne dass sie es mit Zahlen benennen konnte. Und das ist ja das, was der Handel auch braucht, ne?
Ja, so ist das.
Definitiv.
Ja, nichtsdestoweniger trotz muss man konstatieren, wenn man die Zahlen hier von Otto und Amazon sieht, und die habe ich mal so ein bisschen zusammengefasst, dass der Onlinehandel trotzdem der Wachstumstreiber der Welt bleibt. Die Otto Group hat ihr Ergebnis sozusagen, wird ihr endgültiges Ergebnis erst in 4 Wochen vorstellen, aber die haben jetzt sozusagen eine recht verlässliche Prognose abgegeben. Und deren Gesamtumsatz ist auf fast 11 Milliarden Euro gestiegen gegenüber knapp unter 10 Milliarden, also 1 Milliarde mehr Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und allein in Deutschland ist der Umsatz von 7 Milliarden auf 7,6 Milliarden gestiegen, also ein deutlicher Anstieg. Besonders im Zweijahresvergleich, den der Otto-Versand gemacht hat, nicht der Otto-Versand, sondern die Otto-Gruppe, da sieht man wie stark der Online-Bereich zugenommen hat, nämlich um über 30% ist er in den letzten beiden Jahren gewachsen. Aber Otto sagt auch, für das kommende Geschäftsjahr rechnen sie mit einer abnehmenden Dynamik, auch im E-Commerce und nur noch in Anführungsstrichen einem Wachstum im einstelligen Bereich, weil jetzt natürlich die Menschen auch wieder einkaufen, kommt es nur zu einem moderaten Wachstum, aber zu einer Stabilisierung auf hohem Niveau, ne, sagt der zuständige Vorstand des Konzerns. Und dazu hat man dann ja auch noch eine relativ hohe Inflationsrate. Die Menschen haben weniger Geld zum Ausgeben, steigende Energiepreise, eine Unsicherheit bezüglich Corona und jetzt auch noch eine Unsicherheit bezüglich dessen, was da in der Ukraine stattfinden kann und wird. Das trübt doch so ein bisschen die Konsumlaune. Und Amazon hat eine ähnliche Einschätzung der Situation vorgenommen. Da ist der Gesamtumsatz des Konzerns kann man sich gar nicht vorstellen, um 22% auf mittlerweile 470 Milliarden Dollar gestiegen. Ja? Und allein der Nettogewinn sind 33,4 Milliarden. Also das ist dreimal so viel wie Otto Umsatz gemacht hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist der Gewinn.
Wahnsinn,
ne?
Ja.
Die sind in allen Sparten gewachsen, aber insbesondere im Plattformgeschäft und im Cloud-Geschäft haben die Riesengewinne gemacht. Aber selbst im stationären Handel hat man 17 Milliarden Dollar Umsatz erwirtschaftet. Denn Amazon betreibt über 680 Läden und davon sind 500 diese sogenannten Whole Foods Läden. Das war früher mal meine Lieblingssupermarktkette, aber seitdem Amazon da ist, finde ich, ist das nicht mehr so toll. Aber das wächst. Ja. In Deutschland hat Amazon übrigens 37,3 Milliarden Dollar oder 31,6 Milliarden Euro umgesetzt. Das sind 6 Milliarden mehr als 2020. Das heißt also, die Steigerung des Umsatzes von Amazon in Deutschland ist annähernd so groß wie der gesamte Umsatz von Otto in Deutschland. Das waren ja diese bereits genannten 7,6 Milliarden. Das zeigt ja, wie gesagt, nochmal, wie groß Amazon mittlerweile geworden ist. Also man kann zusammenfassend sagen, steiler Anstieg der beiden Online-Giganten im Jahr 1920, also mit Beginn der Pandemie. Ein gemäßigter Anstieg im Jahr 2021 und ein nur noch leichter Anstieg prognostiziert für das nächste Geschäftsjahr. Aber das ist alles andere als eine schlechte Entwicklung, denn die Umsätze bleiben auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Tja, und für die Händler ist das alles andere als eine Entwarnung, so nach dem Motto, die wachsen nicht mehr so schnell, jetzt geht es bei mir wieder besser. Nein, würde ich sagen, ich kann nur dringend weiterempfehlen, sein eigenes Profil, Sortimentsausrichtung, Digitalisierung und den Erlebnisfaktor konsequent auszubauen, weil sonst ist man weg vom Fenster.
Aber auch in anderen Bereichen geht es fröhlich weiter. Wir hatten ja schon letztes Jahr berichtet, dass einige Marken konnten wir wieder zurück auf Vorkrisenniveau begrüßen. Und auch diese Woche können wir von einer Gruppe berichten, die auch wieder Vorkrisenniveau erreicht hat. Und zwar die Urban Outfitter Group. Da gehört ja unter anderem wahrscheinlich das bekannteste hier in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, Urban Outfitters dazu. Anthropology und Free People. Und zwar schließen sie das Geschäftsjahr 2021-2022 mit einem Gesamtplus von 14% zum Vorkrisenniveau ab, also auf insgesamt dann 3,9 Milliarden Dollar, das die Gruppe da erwirtschaftet. Und dabei steigt der Retail-Bereich um 15%, auch wiederum dank der stark wachsenden digitalen Kanäle. Und der Wholesale sinkt aber um 23% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019-2020. Da hat einfach eine Bereinigung stattgefunden, dass sie sich auch nicht mehr in allen Department Stores oder Ähnliches dann da gesehen haben. Das stärkste Wachstum generierte die Marke Free People, mit einem Umsatzplus von 23%. Also diese Marke ist war mir jetzt auch nicht so bekannt, ehrlich gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, wie weit die jetzt in Deutschland so vertreten ist.
Gar nicht, soweit ich weiß.
Nee. Und die Gastronomie-Sparte, die haben auch eine Gastronomie-Sparte, nämlich Menus and Venues, die sind noch nicht wieder ganz auf Spur gekommen. Die haben ja auch länger natürlich gelitten mit dem ganzen Lockdown für Gastronomen, der auch länger gedauert hat, überall. Die liegen immer noch ein Fünftel hinter dem Vorkrisenniveau. Mhm. In 2021, 2022 hat der Konzern insgesamt 56 neue Filialen eröffnet. Davon 28 unter Free People. In 2021, 2022 hat der Konzern insgesamt 56 neue Filialen eröffnet. Davon 28 unter Free People, 17 Urban Outfitter Filialen, 9 Anthropology und ein neues Restaurant Menus and Venues. Damit gibt es dann insgesamt 261 Urban Outfitters Filialen, 238 Anthropology, 173 Free People und 10 Menus and Venues Standorte. Hm. Finde ich halt auch spannend, dass die auch sich, sag ich mal, dann auch so in die Restaurantsparte dann auch reinschmeißen. Man sieht, das machen die Textiler jetzt auch nochmal vermehrt, ne? Um das Gesamtheitliche dann abzuspiegeln.
Ja, da kommen wir gleich auch nochmal an späterer Stelle nochmal zu einem Beispiel.
Sehr gut, dann würde ich sagen, wechseln wir auf unsere nächste Kategorie. Dieses Mal haben wir wieder ein bisschen mehr in der Kategorie zu gewichten. Neue Öffnungen und neue Formate.
Pop-up-Stores gibt es ja immer wieder und die einen schauen natürlich, dass sie auffallen durch eine spezielle Farbigkeit, die anderen mit einer Capsule-Collection. Eine andere Marke, über die wir heute berichten, die macht einen Pop-up-Store auf in the middle of nowhere. Und zwar, es handelt sich um die Marke North Face, die ja schon auch an verschiedensten exponierten Stellen, wie in den Alpen, also in den Dolomiten, auf 2100 Meter Höhe einen Pop-up-Store eröffnet hatten vor Jahren. Das war sehr speziell, weil man musste dort eine zweistündige Wanderung in Kauf nehmen. Dann hatte man aber eine Belohnung zur Aussicht bekommen, und zwar eine stark limitierte Kollektion Sammlerstücke von den North Face Sportathleten und Athletinnen, die eben mit einer Widmung der Trägerinnen versehen waren. Und die sollten eben dann erinnern, dass überall auf der Welt das nächste Abenteuer warten kann. Weg von den Dolomiten hin jetzt nun zum kältesten Pop-up-Store der Welt, über den wir heute jetzt sprechen. Der war in China, in einem Gebirge, das sich Shangbei-Gebirge nennt. Dort hat es Außentemperaturen um die minus 30 Grad. Und da wurde von der Kreativagentur in Zusammenarbeit mit North Face Fred and Farid aus Shanghai eben dieser Shop-Container aufgestellt und hat jetzt nun den Namen, temporär ist das natürlich, das ganze Coldest Pop-Up Store der Welt. Und ich weiß nicht, ich habe lieber die Wärme. Ich weiß nicht, wie Anna oder Wolfgang, wäre das was für euch?
Also um dauerhaften Urlaub zu machen, nein, aber das mal sehen auf jeden Fall.
Mit der richtigen North Face Jacke ist dann wahrscheinlich gar nicht
so kalt, ne? wahrscheinlich, das ist der Hintergedanke. Aber mal sehen. Aber nun von den ganz kalten Gebirgen hin zu den warmen Animal Prints. Und Anna, du hast ja da auch irgendwas in Los Angeles gefunden.
Genau, und da reisen wir da jetzt ins wärmere Los Angeles, du hast ganz recht, und zwar hat sich der Burberry was einfallen lassen am Rodeo Drive, und zwar kleidet sich die Marke vorübergehend im neuen Gewand, also berichtet die Textilwirtschaft, die Fassade ist im rosa Camouflage-Look gestrichen, und dieser temporäre Look soll Kunden zu einem Abenteuer einladen, das alle Sinne anspricht. Also Heidi, ist auch was für dich, ne? Alles wird hier ins Konzept gebracht. Und zwar dieser von Burberry genannten Takeover des Chefdesigners. wird der gesamte Store in das Kollektionsthema Animal Instinct getaucht. Also das soll jetzt die neue Kollektion dann eben widerspiegeln und aufnehmen. Und mit der Inszenierung soll eine Reise für die auditative und visuelle Wahrnehmung geschaffen werden. Das heißt, da sind dann verschiedene Stationen dann in dem Store auch eingebaut, stehen dann Lautsprecher auf den Stiegen hinauf ins erste Obergeschoss etc. Und für diejenigen, die den Store nicht live am Rodeo Drive erleben können, gibt es einen eigenen Instagram-Filter, der den Camouflage-Look an der Außenfassade nachstellen soll und so den Store auch für internationale Kunden erlebbar macht. Bis 17. März kann man das Ganze noch besuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so schnell darüber schaffe, aber hätte mir das sicherlich gerne angeschaut.
Ja, ich habe auch noch einen Beitrag hier zu neuen Konzepten, die ausprobiert werden. Und zwar hatte ich ja selber die Gelegenheit, die Neueröffnung des größten, weltweit größten Stores von Primark in Birmingham zu erleben. Und der bei der Eröffnung damals von Guinness, also dem Guinness-Buch der Rekorde, zum größten Modestore der Welt ausgezeichnet worden ist. Ne? Also das geht nicht um Warenhaus, sondern um einen Modestore mit insgesamt 16.000 Quadratmeter Fläche und auf 5 Etagen.
Ein Wahnsinn.
Ein Riesenteil. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Primark auch ganz viele neue Dinge ausprobiert, nämlich ganz viel Gastronomie und Zusatzdienstleistungen reingenommen. Unter anderem gab es dort oder gibt es auch nach wie vor noch das erste Disney-Café außerhalb eines Disney-Themenparks. Das ist ganz lustig gestaltet. Kriegt man eben kleine Snacks in der typischen Disney-Kopfform und sowas, ne, die man so kennt. Also für die Kinder mordsmäßiger Spaß. Aber auch für die Erwachsenen war das toll. Also Primark hat sich dort einen Foodpartner an Bord geholt, nämlich die englische Bäckereikette Greggs. Und hat am 12. Februar mit denen zusammen ein neues Konzept gemacht, auf sehr, sehr großer Fläche. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Quadratmeter das sind, aber ich weiß genau, wo die Fläche liegt. Und ich habe Fotos gesehen. Man sagt, das ist so ein bisschen Instagram-mäßig. Also wenn man da hinkommt, sitzt, sich irgendwas bestellt, ne, kann man tolle Fotos machen. Das trägt ja auch immer dazu bei, dass der Ruf da weiter ausgebreitet wird. Und beide Partner zusammen haben auch eine kleine Modekollektion aufgesetzt mit 11 Teilen zwar nur, aber immerhin. Da sind dann Hotdogs drauf und Donuts und sowas, ne? Also aus dem Angebot auf T-Shirts, Sweatshirts und so weiter. Und die wird in allen englischen Stores verkauft. Man hat außerdem in dem Laden, nur mal by the way, eine riesengroße Beauty-Abteilung. Da kann man sich die Nägel machen lassen an Händen und Füßen. Man kann, da ist ein Friseur, es gibt einen Barbershop für die Männer. Es gibt ein, wie gesagt, das Disney-Café und dann gibt es noch ein weiteres Primark-internes Café. Eine irre Inszenierung von verschiedenen Sachen, die man da gemacht hat. Also es ist wirklich ein beeindruckender Store, der man die Fläche genutzt hat, nicht nur um noch mehr Ware unterzubringen, sondern vor allen Dingen mit Inszenierung zu arbeiten. Naja, und jetzt rechtzeitig mit Ende der Lockdown-Maßnahmen eben auch wieder im Food-Bereich eine Neuerung.
Ja, von der Fläche dann wieder, ja, sag ich mal, in unsere neue Neues aus dem Metaverse.
Oh ja, in die neue Welt des Metaverse. Wir haben ja im Jänner Alu Yoga als Brand des Monats quasi außer Korn. Anna, du hast ja in dieser Folge da berichtet über Alu Yoga. Nun kommt temporär dieses Yoga, diese Yoga-Brand in die digitale Welt von Roblox und bietet eine Insel für Wellness und Meditation. Als Besucher wird man dort mit beruhigender Musik und einer Yogamatte begrüßt, die man dann natürlich auch nutzen kann, um die Meditationsretreats und dem Yoga-Programm auf der Fitness-Plattform, genannt Alu Moves, teilzunehmen. Also wenn man sich das anschaut, ich habe Fotos gesehen, das ist alles natürlich sehr hell, sehr mit Pastellfarben mit Holz, mit Pflanzen, sehr, ja, sehr angenehm und passend natürlich ausgewählt. Das Metaverse wird somit aber auch das Thema, nicht nur jetzt immer schneller, höher, besser und wie man sich zeigen kann, sondern auch, dass man sich Zeit für sich selbst nimmt, Zeit zur inneren Ruhe zu kommen. Und das scheint wichtig auch zu werden. Alo Yoga hat jetzt für diesen Zweck eine digitale Mode angeboten, also 5 Teile, die umfasst die Kollektion, die bei Roblox erhältlich ist. Da gehören zum Beispiel Leggings dazu oder ein Tanktop, eine Collegejacke, Sweatshirt. Und das ist eben quasi die Kollektion, die es da zu kaufen gibt. Nach einer geführten Meditationssitzung kann der Nutzer jetzt einen Pullover beziehen, beziehungsweise wenn man jetzt 5 Tage diese Meditation macht, dann wird eine Jacke freigeschalten und so geht es dann dahin. Das Aussehen ist in der digitalen Welt natürlich auch immer enorm wichtig und so hat zum Beispiel jeder 5. Nutzer in der Generation Z, das ist ja die schnellst wachsende Gruppe auf dieser Plattform, seinen Avatar, man muss sich das vorstellen, täglich aktualisiert. Also jeder 5. Nutzer hat täglich an seinem Avatar rumgebastelt und ihn anders dargestellt. Also das sind schon Zahlen, die nicht unbedeutend sind. Was sagt der Danny Harris, Mitbegründer von Alo Yoga? Die Mission ist es, Wellness für Körper und Geist in die Welt zu bringen. Und wir sind begeistert, dass man dies jetzt natürlich auch mit Roblox und dem Metaverse machen kann. Also man sieht jetzt schon, diese digitale Welt bekommt jetzt auch natürlich diesen Wohlfühl- und Entspannungsfaktor dazu. Ganz im Gegenzug zu Billionaires, Philipp Lein, Anna.
Ja, genau, der ist ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, der macht sich ja auch seine Meditationsretreat, kann ich mir bei dem auf jeden Fall vorstellen. Aber der macht jetzt von sich sprechen und zwar war ich da echt auch, ja, kurz speechless sozusagen. Und zwar die Philipp Lein Gruppe, zu der die Marken Philipp Lein, Plein Sport und Billionär gehören, hat ein Grundstück im Metaverse gekauft. Und zwar der Wert dieses digitalen Grundstücks liegt bei rund 1,4 Millionen Euro, wie aus einer Pressemeldung hervorgeht, die dem Fachmagazin WWD vorliegt. Das Grundstück befindet sich in der virtuellen, dreidimensionalen Welt Decentraland und trägt den Namen Plein Plaza. Es befindet sich in der Nähe eines der zentralen Plätze des Metaversums, nämlich dem Genesis Plaza, und ist von Straßen umgeben. In der realen Welt wäre das Grundstück circa so groß wie der Primark, von dem du gerade berichtet hast, Wolfgang, nämlich circa 16.400 Quadratmeter.
Wahnsinn.
Der Platz wird Stores, ein Museum, ein Hotel und mehrere Unterhaltungsmöglichkeiten bieten. Und bezahlt wurde das Ganze mit Manas. Das ist nämlich die Kryptowährung, ja, von Decentraland. Plein ist einer der ersten Designer, der sich so vollständig in die Metawelt der Zukunft stürzt. Und im August hat die Philipp Plein Gruppe auch angekündigt, dass sie der erste große Luxusmodekonzern sein wird, der Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren wird. Also ja, es hört nicht auf, es wird immer wilder und luxuriöser da in diesem Metaversum. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch mal so einen Avatar zulegen.
Super spannend natürlich und Plein wird das ja natürlich auch für die nächste Generation machen. Man hat ja auch jetzt gelesen, er wird ja wieder Papa und da ist dann schon da hat er schon vorgesorgt dann quasi, damit auch die Nachkommen nicht nur jetzt in schriller und glänzender oder scheinender Diamanten glitzernder Mode weitergetragen wird, sondern auch natürlich da im Decentraland auch einen Shop hat oder einkaufen gehen kann.
Ja, ist ein Ethereum.
Ist ja nicht so unklug.
Wenn ja, man sowieso. So ja. Genau, genau. Aber auch nicht nur da fließt das Geld, Heidi. Wir switchen jetzt auch in unsere nächste Kategorie. Ich glaube, du hast auch wieder ein paar Zahlen mitgebracht, die uns da sprachlos machen in unserer letzten Kategorie des Podcasts, oder? Was gibt's Neues an Retail Gossip?
Wir haben berichtet im letzten Jahr schon, dass 200 Paare von Air Force One, die Kooperation von Virgil Abloh, der Louis Vuitton Herrn, dieser Mastermind quasi, der ja letzten November an Krebs mit 41 Jahren verstorben ist, mit Nike. Da wurden ja 200 Stück bei Sotheby's versteigert in einem orangen Lederkoffer, den es eben nur zu diesem Zweck gegeben hat und nur zu diesem Zweck eben kaufbar, erwerbbar war. Und diese Versteigerung hat nun stattgefunden in New York. Ausrufungspreis war $2,000. Und gesamt wurden diese 200 Paare nun um mehr als 25 Millionen US-Dollar, also rund 22 Millionen Euro, versteigert. Das war natürlich, das hat ja alles mehr, also man hat ja viel mehr damit eingenommen, als man damit gerechnet hat. Also achtmal so viel hat man bekommen, als man geschätzt hat. Das teuerste Stück war ein einzelnes, also da waren ja natürlich sämtliche Größen vorhanden, also spannenderweise Size 5 und 18 hat es nur ein Stück gegeben, bei einer Size 7 zum Beispiel um die 20 und diese Size 5 ging weg um $350,000. Also das war schon natürlich für ein paar Schuhe nicht schlecht, wenn man so will. Man muss sich vorstellen, dieses Design von Virgil Abloh, das war so braun-beige-weiß Lederschuhe natürlich, die mit Ablohs charakteristischen Ausrufungszeichen und dem ikonischen Damier-Muster von Louis Vuitton versehen waren. Und das, wie gesagt, dieser Pilotenkoffer in Knallorange, mit weißem Swoosh und also hat schon sehr, sehr toll ausgeschaut. Der Aktionserlös geht an den Virgil Abloh Postmodern Scholarship Fund, einer Talente-Schmiede für die Modeindustrie, also für junge Designer zugute. Und ja, also ein guter Zweck. Und wie gesagt, weit, weit mehr, als man sich das jemals träumen hat können.
Da bin ich mit meinen 350 Euro Schuhen ja noch gut weggekommen.
Das würde ich auch sagen. Ne? Aber dafür hast du auch nicht so eine schicke Tasche mitgekriegt. Oder?
Definitiv, ne? Das ist ja schade.
Ja, Abteilung Retail Gossip, da haben wir heute alles Firmen mit A. Und die nächste, die noch einen gewissen Bezug zu der ersten Meldung hat, ist die Firma Adidas. Und vielleicht habt ihr das auch schon selber gesehen. Adidas hat eine Werbung mit nackten Brüsten gemacht. Dafür haben sie Lob und Kritik gekriegt und haben da inszeniert, wie einst Benetton das gemacht hat, mit seinem legendären Fotografen Olivieri Toscani. Und da hat Adidas wohl gedacht, na, das können wir auch mal so ein bisschen provozieren und bezeichnen das selber als, es war überfällig. Denn sie zeigen in einer Werbeanzeige für Sport-BHs, darum geht es eigentlich, die nackten Oberkörper von 25 Frauen. Man fragt sich, ist das die längst überfällige Normalisierung der weiblichen Brust oder ist es die Ausbeutung von Frauenkörpern? Diese Debatte ist jedenfalls da im Netz losgegangen man kann sich das da angucken. Es gibt viel Lob für die Kampagne, aber auch kritische Stimmen. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ne, verkauft man dadurch tatsächlich mehr Sport-BHs? Man wird sehen. Aber es ist eine, zumindest für Adidas, finde ich schon mal sehr ungewöhnliche Aktion. Das hat man vorher so noch nicht gesehen. Ja, habt ihr die gesehen?
Ich habe es mir dann angeschaut, weil ich bin jetzt selbst nicht aufmerksam geworden auf Instagram, aber ich habe dann aktiv danach gesucht. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlecht, dass man halt darauf aufmerksam, dass es verschiedenste Halterungsformen gerade beim Sport auch gibt. Und habe auch gerade das letzte Mal mit einer Freundin telefoniert, die gesagt hat, oh, da war ja überhaupt nichts, das war überhaupt kein Sport-BH, der hat mir überhaupt keinen Halt gegeben. Mhm. Also ich glaube, da kann man sich dann auch mal gut dann einlesen in die verschiedenen Modelle und was dann für seinen Oberkörper, sage ich mal, der richtige ist. Also
ja. Okay. Ja.
Und ich persönlich finde es nicht schlecht.
Man bleibt im Gespräch, das darf man auch nicht vergessen. Also das, wenn man so immer so polarisiert, ist ja natürlich auch immer ein Aufzeig, wo man dann natürlich wieder im Gespräch bleibt. Anna, ich weiß nicht, kannst dich erinnern an die Palmas zum Beispiel, Palmas-Werbung, die hübschen Damen, die man da abgelichtet hat, ja. Die auf einem gelegen sind, Wolfgang,
genau,
du auch.
Ich kenne die auch.
Also
ja.
Das ist ein Bild, das nie, gleich wie bei Benetton, nie aus dem Kopf geht, wo der Pfarrer und die Schwester sich geküsst haben und so weiter. Also auch dafür ist es gut, nicht? Ein bisschen wieder Aufmerksamkeit zu bekommen.
Ja, für Aufsehen sorgt auch eine weitere Firma mit A, nämlich Aldi und in diesem Falle Aldi Nord. Das sind die, die hier sozusagen den norddeutschen Bereich betreuen. Und ich zitiere mal, was sie selber geschrieben haben. Wir feiern die Liebe, ganz egal wie. Liebe gibt es in jeglichen Formen, Größen und Farben. Denn Liebe ist überall. Wir finden, also Aldi, der 14. Februar ist nicht nur eine erzwungene Gelegenheit, seinem Partner oder seiner Partnerin die 12. Packung Pralinen zu schenken. Nein, Valentinstag ist viel mehr, nämlich ein Tag für uns alle. Für Singles, Liebende, Quasi-Liebende, niemals Liebende, Freunde und Freundinnen, Junge und Alte. So, und das Ganze, was hier Aldi beschrieben hat, das hat man in einem für Aldi sehr ungewöhnlichen TV-Spot verarbeitet, der sich, sag ich mal, mit mehrdeutig eindeutigen Botschaften in Bild und Ton um das Thema Essen und Liebe dreht. Und irgendwo habe ich auch gelesen, so einen Begriff wie Foodporn, aber es ist sehr ästhetisch alles inszeniert, das muss man sagen. Zum Schluss des Spots wird ein Aldi-Parkplatz gezeigt, auf dem ein Durchschnittseinkaufspaar steht am Einkaufswagen, was liebevoll seine Lebensmittel und sich selbst streichelt. Ja, also ich finde das sehr mutig, dass Aldi sowas macht. Wahrscheinlich auch wieder, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Der alte Albrecht, den ich ja selber auch mal kennengelernt habe in meiner Zeit, der würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen, so wie ich das einschätze. Aber nun ja, das sind ja jetzt auch andere Zeiten, ne?
So ist es. Man muss ja auch wieder die neuen Kunden ansprechen und ich fand es auch einen ansprechenden Werbespot, ehrlich gesagt auch. Ne? Von den Farben her, der Aufmachung, der Musik. Ich frage mich halt dann nur dann, ob dieses Paar, also diese letzte Szene dann auch wechselt pro Werbespot. Also das hätte ich dann gut gefunden, dass dann eben, wenn ihr schon praisen, dass es jetzt nicht nur dann um die Liebe geht, sondern verschiedenste ansprechen soll, dass dann da vielleicht dann auch andere Leute dann stehen, wie es auch im Werbespot. Das sieht man ja auch verschiedenste Hände. Aber ist wahrscheinlich dann auch so.
Ja.
Und Wertschätzung ist auch immer ein Thema, nicht? Also Wertschätzung der Lebensmittel, Wertschätzung der Menschen, des Miteinanders, also muss man ja so auch sehen.
Ja, genau. Naja, jedenfalls, man sieht an diesen Themen, die wir hier hatten, Aufmerksamkeit möchte jeder gewinnen. Dafür muss man was tun und dafür muss man wahrscheinlich auch aus seinem vertrauten Image und seiner Box herauskommen, damit man mal wieder anders wahrgenommen wird.
Genau, so ist es. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Danke, dass ihr wieder zugehört habt. Wir freuen uns definitiv auf das nächste Mal und alles Gute bis dahin.
Ja, bleibt alle gesund.
Liebe Grüße.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang.